Ja, wir wollen über dein Buch ins Gespräch kommen, das du im letzten Jahr veröffentlicht hast. Die Erotik des Ohrs ist der Titel des Buches, Musikalische Erfahrungen und Emanzipation nach Adorno, der Untertitel. Ein Buch, das um die Musikphilosophie von Adorno kreist und ich würde sagen, tatsächlich mal sehr eng an diesen musikphilosophischen Schriften von Adorno ist, sich dann aber auch immer mal wieder davon entfernt und anderen Spuren folgt. Was war denn für dich Ursprung und Anlass, dich mit diesem musikalischen Denken von Adorno auseinanderzusetzen?
Also da hast du schon das Richtige erwähnt, das waren tatsächlich diese musikalischen Schriften. Ich muss sagen, ich bin schon immer ganz früh eine ganz leidenschaftliche Adorno-Leserin gewesen. Ich bin auch nicht eigentlich durchs Studium auf Adorno gestoßen, sondern habe eigentlich nur angefangen zu studieren wegen dieses Buches, was ich auf meinem WG-Küchentisch gefunden habe. Und ich habe also immer unheimlich viel Adorno gelesen, Adorno in der Literaturwissenschaft, Adorno in der Soziologie, Adorno in der Philosophie. Und das, was mir fehlte, wer die Ausgabe kennt, ist ja so ein ganzer Brummer von 22 Bänden. Die Hälfte davon ist eigentlich sind diese musikalischen Schriften. Und da hatte ich mich irgendwie nie so richtig rangetraut. Ich dachte immer, ich verstehe das alles nicht. Und dann bin ich nach dem Studium selber, ich hatte erst eine Kneipe und bin dann tiefer ins Nachtleben sozusagen noch eingestiegen und habe Konzerte und Partys organisiert und hatte selber unheimlich viel mit Musikleben zu tun. Und als dann die Chance kam, eine Promotion zu machen, dachte ich, ah ja, das ist jetzt die Gelegenheit, mir mal diesen unbekannten Adorno zu schauen und vielleicht, weiß ich nicht, ist sozusagen war das am nächsten dran an meiner jetzt eigenen Erfahrung und an meinen eigenen Interessen. So kam das, würde ich sagen.
Jetzt sagst du, das ist der eher unbekannte Adorno. Zu diesem Adorno gehört ja dazu, dass er tatsächlich auch in Wien zum Beispiel bei Alban Berg ursprünglich Komposition lernen wollte, das aber abgebrochen hat, nicht hauptamtlich Komponist quasi geworden ist, sondern dann Philosoph. Wenn du jetzt sagst, das ist der geheime Adorno oder der Adorno, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, was für eine Rolle spielt denn dann Musik überhaupt für das ganze Denken von Adorno?
Ja, eine riesige Rolle. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das, was du schon ansprichst, also er hat sich zeitlebens eigentlich immer als nicht gescheiterter, aber sozusagen unerfüllter Komponist gesehen. Und so wie ich das jetzt darstelle, ist es tatsächlich so, dass es sich einmal im Stil also auch sehr stark ausdrückt. Das merkt man ja an einem Spätwerk, an der ästhetischen Theorie. Das ist ja wirklich wie komponierte Sprache. Das macht ja in dem Sinne jetzt so wie er wirklich kein anderer Philosoph, dass es so sehr um einen Ton oder einen Klang auch im Schreiben geht. Dann muss man sagen, also ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er noch viel mehr musikalische Schriften auch geschrieben. Also das Beethoven-Buch ist ja unvollendet. Er wollte auch immer was über Eisler schreiben. Also es gibt tausend so Schreibprojekte, die liegen geblieben sind, die eigentlich musikalisch gewesen wären. Und philosophisch gedacht ist es schon so, dass bei Adorno eigentlich die Musik eine Stelle frei hält, so eine Art utopische Hoffnung. Also er sagt an einer Stelle mal, Musik ist nicht transzendent, aber sie transzendiert, also was das nun immer im Genauen heißen soll, aber die Musik steht schon ein für sozusagen ja eine andere Vernunft als die instrumentelle und es ist auch heimlich eigentlich so, dass immer wenn Adorno Kunst sagt, denkt er eigentlich an Musik, ist zumindest meine Ansicht. Also das sieht man vielleicht auch an der ästhetischen Theorie, also die allermeisten Beispiele, da sind kaum Beispiele aus der Malerei oder der Skulptur, das ist eigentlich nur Musik und Literatur. Also das ist einfach eine starke Vorliebe von ihm und ich würde sagen, dass sich das auch im ganzen Stil und in den Texten sozusagen ausdrückt. Und es gibt so eine musikalische Sammlung von ihm, die dann, ich glaube, jetzt heißt die Moments Musicaux. Da wollte er gerne, dass die heißt Mit den Ohren gedacht. Das hat damals seinen Verleger abgelehnt, weil er das irgendwie einen blöden Titel fand. Aber ich glaube, das sagt schon sehr viel über Adorno, dass er tatsächlich mit den Ohren gedacht hat.
Mit den Ohren denken ist ein ganz interessantes Sprichwort, wo wir vielleicht auch selbst über das Hören ins Gespräch kommen können. Marx hat ja mal gesagt, die Ausdifferenzierung der fünf menschlichen Sinne ist die Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Das heißt, Ausdifferenzierung und Konstellation der Sinne, die sind ja nicht ewig gleich und fertig, sondern die sind selber eine historische Konstellation. Und wo man vielleicht sehen kann, in unterschiedlichen Epochen werden auch unterschiedliche Sinne bevorzugt angesprochen oder bevorzugt auch sozusagen mit Metaphern bedient, was man bei der Aufklärung sehen kann, wo schon in dem Begriff selber ja auch das Sehen mit drin steckt, dass etwa sozusagen Licht wird und man etwas sehen kann, etwas erkennen kann, Erkenntnis. Das Auge, das sehende Erkennen wird da zentral gemacht bei der Aufklärung und auch damit sind dann ganz bestimmte Konnotationen verbunden. Wie kann man das denn vielleicht in Bezug auf das Ohr, auf das Hören beschreiben? Würdest du sagen, das Hören hat in so einer Konstellation der Sinne da eine besondere Stellung?
Ja, das würde ich sagen. Also mit Adorno würde das ja genauso sehen, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Also er hat ja mehrere so Stellen, wo er sagt, das Ohr ist eigentlich fauler als das Auge. Das Auge registriert immer alles ganz schnell und das Ohr hängt dem irgendwie eher nach oder, also ja, es ist irgendwie ein fauleres Organ. Da muss man natürlich dazu auch sehen, also Adorno ist ja Nietzscheaner, bei Nietzsche ist das Ohr ja das Organ der Furcht, das noch sozusagen aus voraufgeklärten Zeiten kommt, wo die Leute noch durch dunkle Wälder irren und sozusagen noch auf ferne Laute im Gebüsch hören müssen und sowas. Also insofern hat das Ohr eigentlich so eine Art Zwischenposition, es ist quasi archaischer als das abschätzende Auge, aber es ist jetzt schon auch aufgeklärter und vergeistigter als jetzt, sage ich mal, dass man irgendwas sich in den Mund steckt oder was oder schnüffelt oder so. Also das hat eigentlich so eine ganz interessante Zwischenposition. Allerdings glaube ich eigentlich, oder was heißt glaube ich, also ich bin kaum auf Stellen gestoßen, wo das bei Adorno stark als also in dieser anthropologischen oder wie du jetzt von Marx herkommend gesagt hast, in diesem Sinne eigentlich eine Rolle spielt, sondern Hören ist bei Adorno immer schon spezifisch musikalisches Hören. Und in dem Sinne, also ich habe vielleicht ein Beispiel, der Komponist Helmut Lachenmann hat das mal sehr schön erklärt, was musikalisches Hören ist. Er sagt, also du Lukas glaubst ja jetzt zum Beispiel, du würdest mich hören, nicht wahr, wenn ich zu dir spreche. Und die Unsichtbaren an ihren Radioapparaten, die glauben auch, sie hören jetzt, was ich sage. Also sagt der Lachenmann, sie haben noch gar nicht angefangen zu hören, sie würden erst hören, wenn ich so spreche oder so. Also wenn es sozusagen darum geht, dass es eine eigene Sprache ist, die jenseits der diskursiven Sprache liegt, die aber trotzdem eine eigene Grammatik und Logik und auch ein eigenes Ausdrucksvermögen hat. Und ich glaube, dass bei Adorno eigentlich immer Hören immer musikalisches Hören ist und zumindest, also wenn dann so vorkommt, wie du es gesagt hast, nicht in Konkurrenz zum Auge, aber im Gegensatz zum Auge, aber hauptsächlich ist, also tatsächlich um das musikalische Hören geht.
Also es wird schon immer das vorgebildete Ohr in einer gewissen Weise angesprochen.
Ich glaube, er würde das gar nicht bestreiten, das meinte ich ja mit dem Nietzsche, aber es ist einfach nicht das, was ihn jetzt sozusagen, dass ihn das Hören an sich interessiert, sondern es interessiert ihn, in dem Sinne interessiert ihn jetzt nicht der quasi welthistorisch gewordene Sinn, sondern es interessiert ihn einfach speziell das musikalische Hören. Das ist ja auch, er hat ja eine große Hörertypologie dann in New York geschrieben, oder naja, eigentlich später, aber hat damit angefangen, so Hörertypologien zu machen und so, also seine ganze Konzentration geht schon darauf, sozusagen Musik zu hören. Es gibt jetzt wenig generellere Schriften, wie du hast ja auch Martin Mittin eingeladen bei Sonnemann oder so, da gibt es jetzt ganz andere Beobachtungen zum Hören, das gibt es bei Adorno zumindest meines Wissens so nicht.
Nun heißt dein Buch Die Erotik des Ohrs, das heißt in dem, was wir jetzt vielleicht auch bisher besprochen haben, ist irgendwie auch die Erotik zu Hause. Was hat denn da die Erotik für eine Bedeutung, also was ist das Erotische vielleicht im Hören?
Ja, da muss ich ein bisschen, also ich muss ich ein bisschen gestehen, das ist eigentlich auch so eine kleine Heimlichkeit von mir. Ich hätte jetzt fast Lust zu sagen, das verrate ich nicht, da muss man das Buch lesen. Also die Erotik hat ja was von Anziehung und Verheißung und das ist bei mir tatsächlich sozusagen sehr generell, dass das Buch ein bisschen den Sinn hatte, mir zu überlegen, warum habe ich jetzt jahrelang immer diesen Adorno rauf und runter gelesen? Was ist jetzt eigentlich das Reizvolle an dem? Was macht den irgendwie so interessant oder so anziehend? Und natürlich ist es sozusagen, also so wie ich eben die Zwischenposition der Sinne beschrieben habe, also es ist nichts ganz Archaisches, aber auch noch nichts vollständig Aufgeklärtes, so wäre es mit der Erotik ja auch ein bisschen. Sie ist sozusagen nicht der blanke Sexus und Trieb und sie ist jetzt aber auch noch nicht, also sie hat aber trotzdem noch sozusagen einen Bezug zur Sinnlichkeit oder zum Nichtsprachlichen oder zum nicht vollständig von Vernunft durchtränkten. Ja, mehr würde ich fast nicht dazu verraten, glaube ich. Also das ist so ein bisschen, mit der Erotik ist es in meinem Buch so ähnlich wie bei Adorno eigentlich selber. Also die hat irgendwie so eine sehr seltsame Anwesenheit, taucht jetzt irgendwie nie so ganz explizit auf, aber trotzdem ist sie irgendwie anwesend und so ähnlich habe ich eigentlich versucht, ein bisschen nachzubilden. Insofern ist das ein Thema, aber es ist jetzt auch nicht was man sozusagen in dem Sinne so einfach thesenartig jetzt, oder ich zumindest nicht, vielleicht muss das dann wer anders machen, aber ich könnte das jetzt gar nicht so irgendwie in einem Satz zusammenbringen. Das betrifft dann eigentlich alles, was ich geschrieben habe.
Das heißt, man muss es auch lesend dann nachvollziehen, was es mit dieser Erotik vielleicht auf sich hat. Also die Einladung, dein Buch zu lesen. Vielleicht können wir genau deswegen auch ja sozusagen nochmal die äußere Architektur vielleicht deines Buches uns anschauen. Also das ist ja ganz interessant gegliedert. Der Hauptteil ist ja sozusagen zur Erotik des Ohrs. Das ist aber sozusagen die zweite Hälfte des Buches. Davor ist es gegliedert nach Städten und da lauten die Kapitel dann Wien, New York, Los Angeles und Darmstadt. Was für eine Idee steckt hinter dieser Aufgliederung?
Also erstmal steckt die Idee dahinter, ich habe selber bei einem Adorno-Schüler studiert, Detlef Clausen, und der hat uns immer eingebläut, wie ich finde, völlig zu Recht, dass wir niemals Frankfurter Schule sagen sollen, sondern dass es kritische Theorie heißt. Und zwar einfach aus dem Gedanken daran, dass die kritische Theorie ja eben keine akademische Schule war, sondern dass sie eigentlich aus einem politischen Zusammenhang entstanden ist, nämlich dem Institut für Sozialforschung. Lars Quadfasel hat das frühe Institut mal kommunistischer Think Tank genannt. Das finde ich gar nicht so falsch. Das spielt bei Adorno, der jetzt am Anfang so als verträumter Komponist, sage ich mal, zu denen stieß, eine sehr große Rolle, dass die, also eigentlich die ihn politisiert haben. Deswegen ist immer diese Rückschau, also immer dieses Frankfurter Schule, und man hat immer sofort diesen glatzköpfigen Adorno, Professor und diese ganzen riesen Vorlesungen vor Augen. Das ist ja gar nicht, das ist eigentlich, finde ich, jetzt gar nicht repräsentativ. Also der war, bis er Anfang 40 war, ein völlig unbekannter Privatgelehrter. Deswegen wollte ich auf keinen Fall was mit Frankfurt. Und dann war das so, also ich hatte ursprünglich, wollte ich eigentlich nur über New York schreiben, weil das so eine unbekannte Episode eigentlich von Adorno ist. Und dann hatte ich aber angefangen, auch ein Wien-Kapitel zu schreiben, weil ich so ein bisschen den musikalischen Anfängen, die du auch schon erwähnt hast, nachgehen wollte. Und dann hatte ich diese zwei Kapitel und dann habe ich das eigentlich biografisch im Prinzip weitergesponnen. Also er war erst in Wien, Frankfurt, wie gesagt, habe ich konsequent ausgelassen. Gut, er war noch ganz kurz in London, das war aber langweilig, da war er nur an der Uni, das habe ich einfach auch weggelassen. Und dann kam sozusagen dieser Schritt nach New York, und dann war ist natürlich Los Angeles auch wichtig, weil da der zentrale Text der kritischen Theorie zusammen mit Horkheimer Dialektik der Aufklärung geschrieben wurde. Das ist auch keine Frankfurter Schule, das ist im Exil geschrieben am anderen Ende der Welt, unter Palmen so ungefähr. Also das ist auch, denn diese Vereinnahmung fand ich immer falsch. Und dann wollte ich eben nach dem Exil auf keinen Fall zurück an die Frankfurter Uni, und dann ist Darmstadt, spielt noch für Adorno in musikalischer Hinsicht eine große Rolle. Einmal als Komponist, aber dann auch, wie ich ihn ja nennen würde, als Aktivisten. Also da hat er gegen diese neue, ja im Prinzip gegen die Nazi-Überbleibsel dieser jungen Musikbewegung, hat er richtig ordentlich Stunk gemacht. Und das so kam sozusagen diese Städte, also Adorno ohne Frankfurt, so ein bisschen war der Plan. Es hat sich einfach auch aus dem Material ergeben, dass das dann das Logischste war, das dem sozusagen so biografisch zu folgen. So kommt das mit den Städten. Außerdem fand ich das irgendwie, muss ich ehrlich sagen, als das war jetzt irgendwie auch, habe ich ein bisschen gedacht, als Angebot an so eine Jet-Set-Leserschaft, dass man so ein bisschen mit dem reist, oder dass also in die Kapitel schon relativ unterschiedlich sind und man sich auch so ein bisschen, auch man müsste das jetzt nicht unbedingt irgendwie, müsste dem nicht unbedingt biografisch folgen, man könnte auch so hin und her springen, man könnte auch jetzt mit L.A. anfangen oder so, das war jetzt einfach auch so ein bisschen eine ästhetische Entscheidung, dass ich das irgendwie ansprechend fand, das mit diesen Städten, irgendwie hat mir das selber gut gefallen. Ich war dann auch in allen Städten, sogar in Darmstadt, ja, dass das Buch wie so eine kleine Reise funktioniert, und das ist eigentlich war es für mich ein ganz gutes Vehikel, eben um von diesem Frankfurt wegzukommen, auch in dem übertragenen Sinne, dass ich glaube, dass das bei mir schon der Grundton meines Buches ist, dass eigentlich der Adorno nicht der war, nicht dieser komische Professor, für den ihn heute alle halten.
Nun soll am Donnerstag ein kleines Weimar-Kapitel noch hinzugefügt werden. Du hältst einen Vortrag im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Vielleicht da auch ein kurzer Vorausblick. Was hast du dir da vorgenommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe keine Stelle gefunden, konnte mich für kein Kapitel oder für keine Stadt entscheiden. Insofern habe ich jetzt gedacht, ich mache so eine Art Medley da draus. Und ich habe aber eine Ankündigung geschrieben, da standen jetzt irgendwie so Fragen: Was hat es mit dem dritten Ohr auf sich? Was hat Adorno in New York gemacht? Was hat Jazz mit Sex zu tun? Dass ich denke, dass ich in dem Vortrag eigentlich so ein bisschen versuche, meine eigenen Versprechungen, die ich in der Ankündigung gemacht habe, wieder ein bisschen einzuholen. Und ja, das steht ja in deinem Zusammenhang sozusagen auch so ein bisschen im Konflikt Musik und Politik. Das kann man bei Adorno ganz gut zeigen. Also sowas in diese Richtung. Wir hüpfen dann so ein bisschen, wir machen so ein bisschen Städtehopping durch mein Buch und gucken uns den Konflikt zwischen Musik und Politik an. So ungefähr habe ich mir das gedacht bisher.